Freitagabend, 20 Uhr. Herzlich willkommen zum linksdrehenden Radio am heutigen Freitagabend. Man schreibt den 11. Oktober.
Das stimmt. Ist das was Besonderes?
Nein. Das ist also kaum eigentlich.
Aber es bedeutet nach Adam Ries Ausgabe 508. Mhm. Und auch, dass schon wieder 2 Wochen herum sind. Grüße gehen raus an Personen, die manchmal das vergessen.
Die mitzählen.
Und es ist ein guter Tag, denn die Fernbedienung im Studio 1 bei Radio Blau funktioniert wieder, mit dem man die große LED-Flächenleuchte bedienen kann.
Wir können hier quasi im Sekundentakt die Farbe wechseln.
Ja.
Ein wunderbares Türkis. Ja, fühlt euch auf dem Sofa geheimelt, so wie wir hier auf unserem Sitz unter grünem LED-Licht.
Denkst du, dass Menschen auf dem Sofa Radio hören?
Freilich, auf dem Küchensofa zum Beispiel.
Ein Küchensofa, das ist ein Ding, ja.
Ja, ja. Ach so, kennst du nicht das Phänomen, Küchensofa ist so leicht erhöht, man kann damit quasi am Küchentisch sitzen, ist so ein erhöhtes Sofa.
Hast du ja gerade ausgedacht.
Ein eigenes Sofa, nee, habe ich letztens mich fachunterhalten zu diesem Thema.
Okay. Ah. Nee, kenne ich nicht.
Gute, sinnvolle Erfindung.
Aha.
Kleiner Einrichtungstipp hier bei uns im Politmagazin. Haben wir ja selten. Ne?
Ja.
Wir klappern so ein bisschen die Rubriken ab in den letzten Wochen. Ne?
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ich habe in meiner eigenen Brückenrubrik diese Woche noch nicht so, diese Sendung nicht so viel Neues.
Na doch, wir wissen ja jetzt, dass aus deinem Spaß ernst geworden ist.
Aus meinem Spaß ist es ernst geworden. Ich dachte, dass... Ach nee, das war vor 2 Wochen
eben,
noch nicht.
Eben.
Ei, das ist verrückt. Ja. Abriss der Carola-Brücke in Dresden.
Geht voran.
Es ist viel kaputter alter Beton entstanden durch den Zusammenbruch der Brücke. Wir haben noch gewitzelt, dass man ja im Stile der Frauenkirche so Uhren machen könnte, wo so kleine Steine enthalten sind. Stellt sich raus, der Witz ist überhaupt nicht weit von der Realität entfernt. Genau das soll passieren. Also der Oberbürgermeister hat die Initiative der Privatwirtschaft überlassen und es gibt Bewegung in die Richtung.
Ja, und es gibt auf jeden Fall schon Steine. Also in einem, ich habe gerade vergessen, wie es heißt, an der Rothenburger Straße, Ecke Bautzner oder so, gibt es so einen Souvenirladen und da konnte man mit Vorbestellung, weil die Leute das Ding eingerannt haben, konnte man also einfach mondäne Brocken kaufen mit so einer aufgeklebten, wie sagt man,
Echtheitszertifikat.
Ja, also so eine Plakette, die nochmal darlegt, was das ist mit so einem, mit so einer Silhouette von der Original-Carola-Brücke.
Wunderbar.
Und so. Und das war ausverkauft binnen wenigen Tagen und wie gesagt nur noch mit Vorbestellung und also alles ein Wahnsinn. Und der Händler hat auch nochmal betont, dass er damit keinen Cent verdient.
Ich habe jetzt schon Angst, dass mir das jemand schenkt. Naja, wahrscheinlich mehrere. Ja, genau. Brückenkritik, unsere neueste Rubrik im linksdrehenden Radio. Großer Erfolg bisher. Wir haben uns allerdings auch hauptsächlich mit der Carola-Brücke in Dresden beschäftigt. Hat zu viel Belustigung geführt und wird wahrscheinlich noch eine Weile uns erhalten bleiben. Bis Ende Dezember soll der Abriss jetzt stattfinden.
Schön.
Wunderbar. Genau, bis dahin kann zum Beispiel die Weiße Flotte nicht fahren.
Wobei wir reden ja immer nur von diesem in Teil, ne?
Also ja. Stimmt. Bei der anderen, genau, ich glaube, ExpertInnen rechnen immer noch damit, dass die ehemalige mittlere Brückenstruktur auch noch abgerissen werden muss, weil die hingen ja direkt zusammen, ne? Über so einen Querträger. Und es hat sich auf jeden Fall auch ein bisschen was verschoben auf der mittleren Brücke. Da wird, glaube ich, gerade viel rumgemessen. Ja, genau. Dann, naja, wir bleiben für euch gerne dran.
Auch was mit dem Fernsehturm passiert, das interessiert natürlich viele.
Ja, genau. Mhm. Ja, gerade in Leipzig. Naja, wir machen das für euch. Wir haben diese Bürde auf uns genommen.
Leipzig hat wirklich, was Fernsehturm angeht, nichts zu bieten. Ne? Nur diesen Stab in der Südvorstadt.
Den Stab. Ja, der ist aber wirklich noch schöner als der Fernsehturm, finde ich.
Ja.
Also der Dresdner.
Ja.
Ja, na und dieser eine Art Fernsehturm außerhalb von Leipzig auf diesem einen Hügel, den es gibt, so Richtung Halle.
Es gibt einen Hügel Richtung Halle. Das steht da die Babisnauer Pappel.
Hier steht, glaube ich, einfach gar kein Baum drauf.
Ah.
Aber halt so ein Sendemast. Also so ein Turm, Sendeturm.
Herrlich. Mhm.
Ja, wunderbar.
Mhm. Grüße an Ryanair, die sich von Leipzig und Dresden, aber auch anderen deutschen Flughäfen zurückgezogen haben. Ich dachte zuerst, das ist eine konzertierte Aktion gegen den Osten. Mhm. Aber es betrifft wohl auch Dortmund und so weiter und so fort. Mhm. Kann man also doch nicht mehr so sehen.
Wir wollten im Laufe der Sendung eigentlich sprechen über ein politisches Projekt, was in der Entstehung begriffen ist, und zwar durch Austritt. Nämlich gibt es gerade eine größere Austrittswelle bei der Grünen Jugend, die so unzufrieden sind mit ihrer Mutterpartei, dass sie darüber nachdenken, ein neues politisches Projekt ins Leben zu rufen. Wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Art neuen Jugendverband, der aber parteiunabhängig agieren soll. Also quasi in Konkurrenz oder unabhängig dann von der Grünen Jugend, die es ja trotzdem weitergeben wird, ne?
Ja, aber das, man weiß es nicht genau, weil es ist alles sehr vage und unsere Versuche dazu ins Gespräch zu kommen, wurden nicht erhört.
Nicht erhört, ja.
Also doch, wir hatten Kontakt, das kann man sagen.
Aber wir hatten Kontakt, genau. Es ist offenbar ein bundesweites Treffen in Vorbereitung für diesen wie auch immer gearteten neuen Verband. Aber man ist offenbar dermaßen in Beschlag, dass man gerade keine Kapazitäten hat für neue Anfragen. So habe ich das verstanden.
Ja, ja.
Genau, deswegen können wir nicht darüber sprechen, können euch nur mitteilen, was wir uns dazu angeeignet hatten. Stand der Dinge, das ist der Stand der Dinge.
Ja, naja. Und man kann auch, falls sich jemand wundert, die dritte nicht sprechende Person ist da, wo der Koriander wächst.
War am Geburtshaus von Stalin. Das kann man vielleicht noch sagen.
Muss man aber wissen, weil es steht nicht Stalin dran.
Ja.
Sondern der georgische Name.
Ja, genau. Grüße gehen raus an Jule. Kommt heute Abend wieder. Leider zu spät für die Sendung. Genau.
Gut, dass wir aufzeichnen.
Ach nee, halt, in zwei Wochen sind wir ja nicht da. Ach du Heiliger.
Ja, ja.
Ja, das wird verrückt. Da muss Jule alleine. Da bin ich gespannt. Wir werden es verfolgen im Radio. Oder wir hören uns dann halt in vier Wochen. So, tschüss. Ach so.
Es geht noch ein Stück. Mhm. Ein Stück geht's noch. Nee, wir hören uns was. Also wir machen natürlich Werbung, das ist klar.
Das machen wir trotzdem.
Natürlich, ja. Und es gibt eine andere Sache, die in den letzten zwei Wochen öfter mal. Warum habe ich das Geräusch gemacht? Ich weiß es nicht. Besprochen wurde in den Medien, da geht es um einen nun endlich gemeinsamen Antrag zum Behufe der Beantragung eines AfD-Verbotsverfahrens beim Bundesverfassungsgericht, was nämlich nicht jedermann kann, also ne, diesen Antrag irgendwie zu machen. Unter anderem eben aber der Bundestag könnte, heute habe ich zuletzt gelesen, dass SPD und CDU Bauchschmerzen haben. Bauchschmerzen mit diesem Antrag.
Aber die ja aus falschen Gründen, ne? Auch genau, wir beschäftigen uns im ersten Teil der Sendung auf jeden Fall mit dieser Frage.
Ja, genau. Und wir spielen jetzt nicht das Lied vom Tod. Das habe ich hier noch offen. Das,
es wäre eine Variante gewesen, aber vielleicht noch nicht heute.
Ja, besser ist. Dafür habe ich, was hatte ich? Ach so, ich hatte gesehen, es gibt ein neues Lied. Das überrascht in dieser Rubrik.
Haben wir die überhaupt Jahreszeit.
Die Jahreszeit. Es ist ja Musikfreitag, wie jeden Freitag. Es fehlt auf jeden Fall noch der Ext. Der Ext fehlt noch. Ja, und Turbo startet offensichtlich mal wieder was Neues. Bin gespannt, wie es klingt, die aktuelle Single-Auskopplung. Sagt man das noch? Nee, das ist so wie lineares Fernsehen, das sagt man alles nicht mehr.
Wobei, das ist doch übelst in Mode, die Single-Auskopplung. Das machen doch inzwischen alle vor dem Album-Release.
Naja, genau, aber ist es aber dann...
eigentlich früher war Single-Auskopplung nach dem Album-Release, oder?
Eben.
Ja.
Ja.
So ist das. Jetzt also, macht man so Werbung fürs Album, indem man vorher schon vier Titel vom Album veröffentlicht.
Und in diesem Zusammenhang...
in vier Wochen Album. Naja.
Hören wir jetzt Jedermanns End-Turbostart, nämlich... Turbostart, Jedermanns End. Was wolltest du sagen?
Monumentales Ende, wollte ich sagen.
Ja.
Ist das Turbostart typisch? Oder sind das früher Alterserscheinungen?
Das ist berechtigt. Es ist tatsächlich das letzte Lied vom neuen Album.
Okay. Man beendet das Album monumental.
Ja.
Okay. Release aber vorher. Naja.
Müssen Sie selber wissen.
Du erwähntest im Vorgespräch, es gibt aktuell mal wieder AfD-Verbotsdebatten. Unter anderem wurde in den letzten Wochen bekannt, dass es einige Abgeordnete von verschiedenen Fraktionen gibt, die im Bundestag einen Antrag, also einen Verbotsantrag stellen wollen. Da beruft man sich auf Artikel 21 des Grundgesetzes. So ein Antrag wird normalerweise nicht unüberlegt gestellt, sondern bedarf längerer Vorbereitung, weil sehr komplex und riskant. Eine Initiative, die schon seit längerem darauf hinarbeitet, ist die Kampagne AfD-Verbot jetzt. Die hat nämlich schon, seit Mitte des Jahres die Kampagne zum Parteiverbot wieder auf den Diskussionstisch gebracht. Und die Aktiven fordern die Vertreterin der Bundesregierung, des Bundestags und des Bundesrats auf, den Verbotsantrag der AfD beim Bundesverfassungsgericht zu stellen. Das ist offensichtlich jetzt ein Schritt weiter. Es gibt natürlich auch Kritik am Vorhaben und das ist wahrscheinlich, und da geht es nicht nur darum, wie so üblich, wie erfolgversprechend so ein Antrag sein kann, sondern unter anderem vom Komitee für Grundrechte und Demokratie, die wiederum aus einer radikaldemokratischen und staatskritischen Perspektive argumentieren und sich den Implikationen eines Parteiverbotsverfahrens widmen. Da ist sicherlich auch nochmal ein historischer Blick auf Parteiverbote in der Bundesrepublik nicht ganz irrelevant und damit ein Blick auf den Entstehungskontext auf diesen Artikel 21 im Grundgesetz. Und das macht Michelle Winkler, die Referentin ist beim Komitee für Grundrechte und Demokratie, und Radio Korax hat mit ihr und mit der Kampagne AfD-Verbot jetzt gesprochen und für uns das für und wieder abgewogen. Wir hören mal in den folgenden Minuten rein.
Die Landtagswahlen hier im Osten zeigen das, was sich gesellschaftlich schon sehr lange äußert. Wir erleben gerade einen massiven Rechtsruck und haben es jetzt auch schwarz auf weiß. Menschenfeindliche Mobilisierungen gibt es in Deutschland immer wieder. Man könnte sagen, es hat nie aufgehört. Die momentanen Entwicklungen sind aber besonders gefährlich, weil von der AfD eine besondere Gefahr ausgeht. Teile der Partei wollen die Demokratie abschaffen und wünschen sich stattdessen einen völkisch-faschistischen Staat. Und sie erhält mit diesen Inhalten immer mehr politische Macht. Deshalb fordern jetzt einige, dass die AfD verboten wird. Aber ist ein AfD-Verbot im Interesse von AntifaschistInnen? Forderungen nach Parteiverboten sind ebenso wenig eine Neuerscheinung wie die rechten Parteien, gegen die sie sich richten. Im Juni diesen Jahres haben sich erneut Leute zusammengefunden, die sich für ein Verbot der AfD einsetzen. AfD-Verbot jetzt heißt ihre Kampagne, die gerade viel Präsenz auf Demos gegen rechts zeigen.
Und spätestens seit den Korrektivrecherchen war eben klar, die AfD arbeitet mit rechtsradikalen, gewalttätigen Kräften zusammen. Das sind Gründe genug, die gezeigt haben, wir müssen jetzt was tun.
So viel zum Entstehungskontext der Kampagne AfD-Verbot jetzt von der Pressesprecherin. Kurze Erinnerung, Korrektiv deckte im Januar ein rechtes Vernetzungstreffen auf, an dem auch Mitglieder der AfD und der CDU teilnahmen. Auf dem Treffen wurden Schritte und Mittel besprochen, die notwendig wären, um rassifizierte Menschen auf legalem Wege zu deportieren. Rechtsruck findet in Deutschland also statt und gegen ihn werden verschiedene Instrumente eingesetzt. Die Kampagnenmitglieder setzen sich für ein Verbot der Partei ein.
In den konkreten Forderungen nach einem AfD-Verbotsverfahren würde ich sagen, geht es zentral darum, sich der Situation klarzumachen, dass wir hier gegen eine faschistische Partei kämpfen, die das Leben vieler Menschen konkret bedroht und die diese Ziele auch tatsächlich verfolgt, die steigende Zustimmungswerte hat, die im Begriff ist oder zumindest wo die Gefahr ist, dass wenn sie in die Staatsapparate so kommt, dass sie die auch umgestalten kann, dass sie ihre Politiken darin durchsetzen kann, dass sie dann die Grundlage dessen, was unser demokratisches System eigentlich noch bedeutet, konkret verändert. Und dass es dann sehr viel schwieriger sein wird, gegen diesen rechten faschistischen Block zu kämpfen. Und insofern würde ich sagen, das sind die Gründe zu sagen, nie wieder ist jetzt. Und deswegen gilt es jetzt auch einzuschreiten, auch auf die Art und Weise, dass man ein Verbotsverfahren der AfD einfordert.
Die OrganisatorInnen von AfD-Verbot jetzt haben also abgewägt und sich in ihrem politischen Aktivismus für ihre Kampagne entschieden. Auch weil sie finden, dass die AfD anders ist als andere Parteien.
Aus diesen Gründen, weil die AfD eben die Menschenwürde angreift, das Demokratieprinzip angreift, sehen wir es eigentlich für begründet zu sagen, diese Partei gehört verboten. Sie ist keine normale Partei wie andere Parteien, sondern sie verfolgt eben menschenverachtende Ziele.
Die Gefahr, die von der Partei ausgeht, ist real. Aber über die letzten Jahre hat sich eine breite Diskussion darüber entfaltet, was ein AfD-Verbot bedeuten würde und ob dieser Schachzug ein kluger ist. Außerdem stellt sich ja die Frage, wer in welchem Kontext darüber entscheidet, ob eine Partei normal ist oder nicht. In Deutschland trifft diese Entscheidung das Bundesverfassungsgericht. An dieser Stelle lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit der Parteiverbote in der BRD seit 1945. Die erste Partei, die 1952 in Deutschland verboten wurde, war die Sozialistische Reichspartei, kurz SRP. Sie hatte damals 10.000 Mitglieder und war damit die größte Partei auf dem rechten Parteienspektrum. Zum Vergleich, die AfD zählte im Juni diesen Jahres um die 48.000 Mitglieder. Mittlerweile dürften es mehr sein. Damit hat die AfD heute mehr Mitglieder im Vergleich zur deutschen Gesamtbevölkerung als die SRP zum Zeitpunkt ihres Parteiverbots 1952. Fast gleichzeitig mit dem Antrag auf ein Parteiverbot der SRP ging damals aber noch ein weiterer Antrag auf ein Parteiverbot beim Bundesverfassungsgericht ein. Und zwar das Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands. Dessen Verbot trat dann 1956 in Kraft. An diesem Parteiverbot gibt es jedoch bis heute Kritik, in dem vor allem die Notwendigkeit eines Verbots der KPD in Frage gestellt wird. Dafür wird die damalige Schwäche der KPD in Westdeutschland als Argument herangezogen. Seitdem wurden zwar immer wieder politische Organisationen verboten, zu einem weiteren Parteiverbot kam es seit 1956 aber nicht mehr. Allerdings wurde 2001 und 2013 nochmal ein Versuch gestartet. Und zwar stand in beiden Verbotsverfahren die NPD im Zentrum. Den Versuch 2013 brauchte es, weil das Verfahren 2001 aufgrund von V-Personen in der Parteiführung scheiterte. V-Personen, das sind sogenannte Vertrauenspersonen, die der Verfassungsschutz als InformantInnen nutzt. Das Argument war also, dass die politische Führung durch das Personal des Verfassungsschutzes beeinflusst worden sein könnte. Damit war die Entscheidungsgrundlage für ein Parteiverbot verwässert. Die NPD blieb also und mit der Selbstenttarnung des NSU und den folgenden Ermittlungen wurden auch Verbindungen zwischen der NPD und dem NSU aufgedeckt. 2013 wurde dann ein zweiter Versuch eines Parteiverbots der NPD gestartet. Denn ob das Verfassungsgericht die NPD für verfassungswidrig hält oder nicht, war im ersten Verfahren nicht geklärt worden. 2017 sprach es dann das Urteil. Die NPD sei in ihren Inhalten und Zielen verfassungswidrig und menschenfeindlich. Nach Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts gab es aber keinen Grund zur Annahme, dass die NPD ihre verfassungsfeindlichen Ziele erreichen würde. Aus der Sicht des Staatsschutzes scheint also das Maß an möglicher politischer Einflussnahme ein wichtiger Punkt zu sein. Das zeigt sich an fast allen Verbotsverfahren, die bisher in der BRD seit 1945 stattgefunden haben. Kommen wir wieder zurück zu der gegenwärtigen Diskussion eines AfD-Parteiverbots, so lässt sich zumindest schon mal feststellen, dass die Reichweite und damit auch der Einfluss auf Politik bei dieser Partei gegeben ist. Es zeigt sich also, dass in der Geschichte der Parteiverbotsverfahren in Deutschland nicht nur rechte Parteien betroffen waren, denn dem Bundesverfassungsgericht ist egal, ob eine Partei links oder rechts ist. Worum es der Justiz und dem Staatsschutz geht, ist die Frage, wie extrem links oder rechts eine Partei zu sein scheint. Genau diesem Aspekt des Parteiverbots hat sich Michelle Winkler in einem Artikel gewidmet. Sie ist Referentin beim Komitee für Grund- und Menschenrechte. Der 1980 gegründete Verein arbeitet zu Demokratie und Menschenrechten in Deutschland. Michelle Winkler stellt sich die Frage, ob ein Parteiverbotsverfahren der richtige Weg zur Bekämpfung der AfD ist. Sie sieht einige Risiken, die sich aus einem solchen Verfahren im Hinblick auf Demokratie und Antifaschismus ergeben. Ein Risiko sieht Michelle Winkler in den Implikationen des Gesetzes, auf dem Parteien verboten werden können und in der Vergangenheit bereits wurden.
Das wurde gemacht auf Basis von Artikel 21 im Grundgesetz, der als ein Artikel der sogenannten wehrhaften Demokratie 49 ins Grundgesetz aufgenommen wurde. Und auf dessen Basis kann festgestellt werden, dass eine Partei gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt. Also dieses Wort freiheitlich-demokratische Grundordnung, das steht eben in diesem Artikel drin. Und wenn das festgestellt wird, dann kann eine Partei verboten werden.
Michelle Winkler erklärt, wie das Instrument der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ursprünglich entstanden ist und welchem Zweck sie dient. Das stand nämlich nicht schon seit der rechtlichen Implementierung fest.
Wurde, war noch gar nicht wirklich klar, was mit dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung gemeint ist. sozusagen. Das wurde dann erst ausformuliert eben in diesen beiden Verbotsverfahren durch das Bundesverfassungsgericht damals. Und dieses Bundesverfassungsgericht wiederum hat sich gestützt auf das damals schon eingeführte politische Strafrecht der BRD, das sich so sehr stark an Staatsschutzkategorien orientierte. Also es gab damals eine starke strafrechtliche Verfolgung von vor allem linken oder als kommunistisch eingeordneten Personen und Vereinen. Das war Teil von Staatsschutz damals. Und dieser Staatsschutz hat sich auf sogenannte Verfassungsgrundsätze berufen. Und diese Verfassungsgrundsätze wiederum haben auch Eingang gefunden in die Ausformulierung oder in die Deutung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Also sozusagen dieses Wort freiheitlich-demokratische Grundordnung, das steht zwar im Grundgesetz, wurde aber erst kurz danach ausgedeutet vom Bundesverfassungsgericht, aber auch so von Staatsschutzinstitutionen und beruft sich gar nicht so sehr auf Demokratie und Freiheit, sondern sehr viel mehr auf Staatsfunktionen oder wie ein Staat zu funktionieren hat. Und deswegen sagen wir, das ist eigentlich ein Element des Staatsschutzes und weniger des Demokratieschutzes. Auch wenn man das eigentlich, wenn man das Wort hört, ein bisschen anders sehen würde.
Die freiheitlich-demokratische Grundordnung dient also als Grundlage für die Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Gleichzeitig stellt sie ein Instrument des bedingungslosen Schutzes des Staats und seiner Institutionen dar. Dabei wird sich auf das Konzept der streitbaren bzw. wehrhaften Demokratie bezogen. Aber was ist eigentlich diese wehrhafte Demokratie und woher kommt das Konzept?
Die wehrhafte Demokratie ist ja auch ein Begriff, der heute immer noch sehr stark genutzt wird und der weitläufig so genutzt wird, dass eben die Demokratie sich gegen ihre Feinde wehren muss. Und damit sind mal linke, mal rechte Feinde gemeint. Und unter wehrhafter Demokratie fasst man eben bestimmte Mittel, die der Staat hat, um sich sozusagen gegen die Feinde zu wehren. Also einerseits wird da der Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz darunter gezählt und dessen Ausspähung sozusagen von Menschen und Vereinen, aber auch eben dieses Parteienverbot, der Entzug von Grundrechten, also Artikel 18, den es auch gibt im Grundgesetz, der aber bisher kaum Anwendung gefunden hat. Und das Verständnis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und der wehrhaften Demokratie, die sind stark miteinander verknüpft oder die Begriffe sind stark miteinander verknüpft und eben auch sehr stark mit der Arbeit des Inlandsgeheimdienstes, den wir Verfassungsschutz nennen. Und die wehrhafte Demokratie wurde auch in den ersten Jahren der Neuen Republik mit genutzt als Begriff und benannt. Und die Ideengeschichte sozusagen oder das Demokratieverständnis davon sagt halt, der Staat muss seine Demokratie schützen und die Demokratiefeinde sind Mitglieder des Staates. Aber werden nicht auf Staatsseite oder in den Staatsinstitutionen gesucht, sondern werden eigentlich in der Bevölkerung und in der Zivilgesellschaft gesucht. Und das ist sozusagen das eine. Der Staat muss seine Institutionen schützen, indem er auf seine Bevölkerung guckt. Was problematisch ist, weil man kann eigentlich sehr klar sagen, dass gerade dort, wo sozusagen Macht konzentriert ist in staatlichen Institutionen, dass dort oft die Orte sind, wo Demokratie ausgehöhlt und abgebaut wird, wo autoritäre Entscheidungen getroffen werden, autoritäre Gesetze beschlossen werden und so weiter.
Okay, der Entstehungskontext und das Demokratieverständnis des Artikel 21 Grundgesetz, auf das sich mit einem Parteiverbotsverfahren bezogen würde, ist also ziemlich problematisch. Aber ist das unser größtes Problem? Bisherige Versuche, die AfD auf Bundesebene zu schwächen, waren wenig erfolgreich. Und auch wenn sich die Kampagne AfD-Verbot jetzt nicht explizit als linkes Bündnis definiert, sind das doch auch linke Leute, die sich da organisieren. Und ein AfD-Verbot wäre im politischen Interesse einer Linken. Beispielsweise würde ein Parteiverbot nicht nur den Entzug der parlamentarischen Einflussnahme und den Entzug von Mandaten, sondern auch in der Konsequenz die Definanzierung rechter Gruppen und Organisationen bedeuten.
Die AfD ist im Moment ja der Motor und die Organisatoren eines rechten faschistischen Blocks in Deutschland und deswegen ein zentraler Akteur, gegen den wir dringend vorgehen müssen, wenn wir nicht wollen, dass diese Kräfte weiter zunehmen. Und was wir jetzt gerade beobachten, ist, dass die AfD es ja bereits jetzt schon schafft, Teile ihrer Politiken umzusetzen, auch wenn sie selbst es gar nicht tut, weil sie andere Parteien unter Druck setzt. Und deswegen ist es für uns auch ein strategischer Hebel zu sagen, die Organisatorin eines rechten faschistischen Blocks ist die AfD, sie ist der zentrale Akteur. Und deswegen, warum sollten wir als Gesellschaft ihr auch noch Geld dafür bezahlen, dass sie diese Ziele verfolgen kann? Das leuchtet uns nicht ein und das ist Grund genug, um zu sagen, wir müssen ihre organisatorische und finanzielle Struktur zerschlagen, damit sie das mindestens nicht mit Staatsmitteln weiter verfolgen kann.
Auf den Druck, den die AfD gegenüber anderen Parteien erzeugt, kommen wir gleich nochmal zurück. Die Kampagne mobilisiert momentan auf Demos und führt bereits Vorgespräche mit Mitgliedern des Bundestags. Denn bevor der Antrag gestellt wird, wollen sie sich sicher sein, dass sie eine Mehrheit im Bundestag bekommen. Die Pressesprecherin der Kampagne AfD-Verbot jetzt erzählt:
Wir arbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen jetzt vor allen Dingen auf das nächste Ziel hin. Marco Wandewitz hat es über die Presse ja gesagt, dass er den Antrag für ein Verbotsverfahren irgendwann dieses Jahr noch einbringen will. Das bedeutet für uns ganz konkret, dass das jetzt das Zeitfenster ist, um eine Mehrheit im Bundestag zu erreichen und davon zu überzeugen, dass sie im Fall der Antragseinbringung dafür stimmt, ein Verbotsverfahren gegen die AfD einzuleiten. Das ist das nächste Ziel, was wir uns gesetzt haben und wo wir auch gerade aktiv dran arbeiten.
Aber ein Verbot der Partei ist nur ein kleiner Teil dessen, was jetzt passieren muss. Denn dass sich mit einem AfD-Parteiverbot der rechte Normalzustand in Deutschland aufbrechen lässt, das findet Michelle Winkler vom Komitee für Grund- und Menschenrechte fragwürdig.
Die unterliegenden Gründe für diese Entwicklung werden halt gar nicht bekämpft in dem Sinne. Also gerade braucht es die AfD ja gar nicht, um das Recht auf Asyl letztlich komplett in Frage zu stellen. Also die kompletten Lehren eigentlich aus dem Zweiten Weltkrieg werden gerade negiert. Sei es die Genfer Flüchtlingskonvention, sei es sozusagen alles, was man als Lehren bei uns auch im Grundgesetz findet, wie eben die Menschenwürde direkt in Artikel 1, die Gleichheit vor dem Gesetz. Das sind alles Dinge, die gerade massiv ausgehöhlt werden und dazu braucht es nicht die AfD. Und ich finde es sehr gefährlich zu sagen, dass die AfD der alleinige Motor ist und alle der Parteien vor sich hertreibt. Weil die SPD, die Grünen, die FDP, die CDU, die könnten auch entscheiden, andere Politik zu machen. Aber das machen sie ja gerade nicht. Also gerade nach dem Attentat in Solingen hat sich das ja nochmal drastisch verschärft, wie stark alle anderen Parteien auch auf Rassismus gerade setzen, auch auf Ausgrenzung, auch auf Abschiebung, also Deportation letztendlich. Und ich finde, das muss man besprechen und dagegen muss sich solidarisch und antifaschistisch organisiert werden. Und es reicht ja gar nicht mehr, nur auf die AfD zu schauen. Sondern man muss ja auf die unterliegenden Ideologien schauen und auch auf die unterliegenden Gründe, die natürlich auch was mit Kapitalismus zu tun haben.
Nicht nur die AfD trägt also zur Normalisierung rechter Positionen bei, sondern auch diejenigen Parteien, die jetzt die rechte Politik der AfD kopieren bzw. sie schon länger verfolgen, als es die AfD überhaupt gibt. Michelle Winkler will aber nicht so verstanden werden, als würde sie die Gefahr, die von der AfD ausgeht, unterschätzen. Allerdings sieht sie die AfD nicht als alleinigen Motor der gegenwärtigen rechten Diskursverschiebung. Die anderen Parteien gilt es auch zur Verantwortung zu ziehen. Inwiefern es als sinnvoll zu erachten ist, sich wegen all dieser Fallstricke gänzlich von rechtsstaatlichen Mitteln und breiten Bündnissen im Kampf gegen eine rechte Machtübernahme zu entfernen, bleibt offen. Letztendlich wird sich wohl nie auf den einen Weg geeinigt werden und deshalb macht es auch nicht viel Sinn, sich gegenseitig zu blockieren. Stattdessen sollten vielfältige Mittel im Kampf gegen rechts genutzt und auch unterstützt werden. Auf diese Weise lässt sich das bestmögliche Potenzial einer breiten und im weitesten Sinne antifaschistischen Bewegung erreichen. Das heißt nicht, dass wir alles unkommentiert lassen müssen. Solidarische Kritik, wie der Hinweis darauf, dass mit dem Extremismusbegriff vorsichtig umgegangen werden sollte, ist definitiv notwendig, um als Bewegung lernen und wachsen zu können und nicht vom antifaschistischen Kurs abzukommen. Falls es zu einem Parteiverbotsverfahren gegen die AfD kommt, sollten wir uns die Implikationen eines solchen erinnern. In einem solchen Fall müssen wir die Argumentationsstrategien und die Staatsschutzinstitutionen, die dabei eine Rolle spielen, kritisch beobachten und immer wieder den bürgerlichen Extremismusbegriff und die Angst vor einer radikalen Demokratie, die dabei mitschwingt, benennen. Und wenn das AfD-Verbot durchgeht, darf der Kampf gegen rechts damit nicht enden. Die Straßen müssen uns gehören.
Ihr hört's linksdrehende Radio am heutigen Freitagabend. Wir haben uns mit dem AfD-Verbot beschäftigt, nochmal einen Blick geworfen auf die aktuellen Debatten und den Antrag von verschiedenen Bundestagsabgeordneten, der irgendwie ja in der Mache ist und im Bundestag demnächst eine Rolle spielen wird.
Und danach hörten wir Leftovers, ohne The, Leftovers, glaube ich, Österreich.
Ja.
Ja.
Neue Band?
Nö, Mittel.
Mittelneu, Mittelneu, Mittel. Gut. Ja. Aus dem Bereich Punkrock.
Nö, so Garagen.
Garagen-Punkrock.
Bums.
Naja. Hm. Ja. Hast du ein neues Release rausgesucht gehabt?
Ja, ja.
Na bitte.
Ja. Wir haben ja eine kuratierte Playlist.
Für neue Titel.
Ja.
Aus dem Bereich Garagen und Punk.
Und aus dem Bereich Audio 88.
Ach so, ja. Ne? Aber da, also, da war ganz schön viel Funkstille auf dem Gebiet in letzter Zeit.
An mir liegt es aber auch nicht.
Nee, richtig. Also ist, genau, die Kritik geht raus über den Äther.
Genau.
Ja, wir, genau. Wir würden ja.
Ja, können aber nicht.
Wir beobachten ja unter anderem auch die politische Situation in Russland und der Ukraine, haben das zumindest in der Sendung schon öfter getan. Und Grex hat für uns mal ein paar, eher anekdotische Ereignisse zusammengetragen. Zur politischen Situation in Russland. Es geht auch um die Rekrutierung von Soldatinnen für die russische Armee. Die Rekrutierungsbedingungen haben sich in den letzten Jahren gewissermaßen verschärft. Man kennt, glaube ich, allgemein bekannt sein dürfte, dass Leute, die in Gefängnissen sitzen, rekrutiert wurden im großen Stil. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen nochmal verschärft, verändert.
Genau, sozusagen. Also seit letzter Woche wurde ein Gesetz unterschrieben von Putin, zwei Gesetze, die quasi diese Geschichte komplett rund machen. Bis jetzt gab es nämlich Ausnahmen, wer quasi rekrutiert werden darf oder nicht. Man muss da immer im Hinterkopf haben, dass es darum geht, dass bei dieser Rekrutierung quasi die Strafe wegfällt. Das heißt, man wird de facto begnadigt, wenn man aus dem Krieg gegen die Ukraine wieder nach Russland zurückkehrt. Das konnten aber bis jetzt nicht sozusagen alle Personen in Anspruch nehmen, die irgendwie also mit dem Justizsystem zu tun haben. Und das wurde jetzt also endlich endlich finalisiert. Das heißt, es können jetzt auch Leute sich, wie sagt man im Deutschen, Enlist ist Englisch oder Französisch, also einschreiben in die Armee registrieren, die gerade angeklagt sind und ein laufendes Verfahren haben, wo das Urteil sozusagen noch aussteht. Und das betrifft durchaus auch Kapitalverbrechen, Stichwort Mord etc. Es soll offiziell Ausnahmen geben wie Terrorismus, Pädophilie und noch etwas, aber das war bis jetzt wohl auch nicht so richtig erfolgreich, es steht halt auf dem Papier. Genau, und das ist halt ganz interessant, weil das bedeutet halt de facto, sobald die Staatsanwaltschaft also die Anklage verliest und meinetwegen irgendwas fordert von wegen 10 oder 20 Jahren Gefängnis, kann man sich einfach diesen kompletten inklusive U-Haft, diesen ganzen Prozedere entziehen und dem Gefängnis, wenn man einfach, bevor es weitergeht, vor Gericht sagt, ja gut, dann gehe ich freiwillig in die Ukraine.
Mhm. Ja. Jetzt muss man natürlich, um begnadigt zu werden, den Einsatz überleben.
Ja, und man muss dazu sagen, dass diese Art der Rekruten in der Regel direkt, also in die richtig krassen Gebiete, also ganz vorne hingebracht werden.
Früher hätte man gesagt Kanonenfutter.
Ja.
Mhm. Wo man unterstellen könnte, dass die Erwartung ist, dass die nicht zurückkommen. Aber es ist trotzdem schon hier und da passiert.
Ja, genau. Das ist auch eine Nachricht von heute, glaube ich. Da ist jemand verurteilt worden in Russland. Viktor S. wurde wegen zweifachen Mordes heute verurteilt zu 20 Jahren Haft. Und das Interessante ist dabei, dass er schon wegen eines dritten Mords eigentlich im Gefängnis war und von dort entlassen und begnadigt wurde, weil er genau das gemacht hat. Er ist also in die Ukraine gegangen, hat dort gekämpft, hat dann eine Medaille bekommen für Tapferkeit etc., whatever, ist zurück nach Russland, war begnadigt, frei und hat kurze Zeit später also zwei Menschen umgebracht und ist jetzt wieder im Knast. Mhm. Wegen, ja.
Jetzt, ja. Weiß man nicht genau, wie oft man das machen kann, das Spiel.
Und es gibt halt auch so Beispiele, dass es, ich glaube, in Novosibirsk gibt es ein paar Anwälte, die versuchen gerade das so ein bisschen zu lösen oder anzugehen, weil da gibt es das Beispiel einer Person, die unter anderem wegen häuslicher Gewalt im Gefängnis war. Auch die Person hat sich dann sozusagen eingeschrieben ins Militär, ist in die Ukraine, kam zurück, wurde begnadigt und will im Prinzip jetzt wieder mit der Frau, die es also betrifft, wieder zusammenleben, weil er ist ja begnadigt sozusagen. Er ist ja frei. Und genau, und da gibt es gerade ein wahrscheinlich spannendes Verfahren, ob das überhaupt alles so sein kann. Aber es ist nur auch gerade nicht die einfachste Zeit in Russland jetzt für Anwälte so auf so einer Ebene was durchzusetzen oder so. Mhm. Ja, genau. Was
haben wir noch in der Rubrik?
Was haben wir noch in der Rubrik? Gestern wurde in Hamburg ein neuer Platz eingeweiht, der Anna Politkovskaya Platz. Die wurde am 7. Oktober 2006 in ihrem Wohnhaus in Moskau im Aufzug erschossen. Eine Nachbarin hat sie irgendwie später gefunden. Da lagen noch die Patronenhülsen rum und so. Bis heute ist der Mord nicht aufgeklärt. Und es wird natürlich auch vorgeworfen, dass das Ganze verschleppt wird. Sie war Journalistin, international renommiert, hat unter anderem für die Novaya Gazeta geschrieben. Das war so bis zuletzt eine der letzten
Zeitung, die es nicht mehr gibt.
Ja, unabhängigen Zeitungen in Russland. Genau, das hat sich sowieso alles erledigt aus der Sicht. Und sie ist berühmt geworden sozusagen mit ihrer Recherche und ihren Artikeln aus Tschetschenien während des zweiten Tschetschenienkrieges. Hat da, glaube ich, direkt auch die Welt bekannt gemacht mit Kadyrov, der jetzt dort der mehr als autoritäre Herrscher dieser Teilrepublik, also Tschetschenien, ist. Genau, und sie wurde ermordet damals, wurde nicht aufgeklärt. Sie kommt eigentlich aus New York tatsächlich, ist in New York geboren und hat dann für die Vereinten Nationen, glaube ich, war im diplomatischen Dienst nach der Sowjetunion, nach dem Fall der Sowjetunion für Russland. Mhm. Genau, und da sowas, also genau, kommt ja oft öfter vor, dass Journalistinnen oder Umweltaktivistinnen und so auf einmal ihrem Leben ein jähes Ende gesetzt sehen in Russland. Genau, und dann dachte ich, passt das gerade, weil 7. Oktober war gerade und gestern in Hamburg diese
Einweihung.
Diese Einweihung, genau. Dann so ganz am Rande in Wologda, eine Kleinstadt aus russischer Sicht in der Nähe von Moskau, wurde ein neues Stalin-Denkmal enthüllt. Dachte man ja auch, das ist fertig, also die Geschichte. Zumal in Moskau, erinnere ich mich, gibt es einen Pakulturi oder heißt der? Ich glaube Pakulturi oder so. Da wurden unter anderem so ausgediente Sowjetdenkmäler ausgestellt. Also wie so ein.
Kommentiert.
Naja, also schon so lieblos alles nebeneinander oder offeneinander und so. Und das war aber quasi so ein Friedhof alter Stalin, Lenin, Sowjetdenkmäler. Aber jetzt ist offensichtlich die Zeit reif, dass auch neue installiert werden können.
Hast du einen Blick drauf geworfen?
Nee, ich habe nur gelesen, dass der Bürgermeister dazu von Wologda gesagt hat, dass der Grund, dass man das gemacht hat, sei, dass die Bevölkerung es sich intensiv gewünscht hat.
Also wahrscheinlich kein Ort kritischer Auseinandersetzung mit Stalin.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Ja, passt wahrscheinlich in dieses, naja, noch, also in der Entstehung begriffene, in dieses neue Geschichtsbild oder so, was ja schon irgendwie auch andockt an diese autoritäre Sowjet-Stalin-Zeit, ne? Weiß ich nicht. Wir haben schon öfter drüber gesprochen, zum Beispiel über die Militäraufmärsche zum 9. Mai und so, ne? In Moskau, die ja in der Tradition in jeglicher Hinsicht noch zu den Aufmärschen, wie sie zu Sowjetzeiten stattfanden, steht. Quasi, wie auch, weiß ich nicht, die gesamte russische Armee natürlich, ne?
Dazu passt, dass jetzt seit September diesen Jahres gibt es so neue Lehrplaninhalte mal wieder, die natürlich auch immer weiter so Richtung militärischen Drill und ja, jetzt noch ein Kind, bald schon Soldat, so in diese Richtung gehen. Und das ist auch so ganz interessant, dass zum Beispiel SchülerInnen, die in der Highschool sind, also quasi Gymnasium, 11., 12. Klasse, wenn die jetzt zum Beispiel ihren Abschluss oder ihr Examen in Geschichte machen wollen, dann müssen sie auf jeden Fall zu ein der drei Themen quasi schreiben. Und zwar das eine ist die Wiedergeburt der Russischen Föderation als Weltmacht. Das ist das eine Thema, was sie machen können. Dann die Wiedervereinigung der Krim mit Russland ist die zweite Auswahlmöglichkeit. Und die dritte ist die Spezialoperation in der Ukraine.
Da ist gar kein Bias drin.
Nee, gar nicht. Und das geht auch noch weiter. Wer nicht Geschichte, also man muss dazu sagen, wer in Naturwissenschaften examiniert, ist davon irgendwie noch nicht betroffen. Das sind offensichtlich alles Strafen für Geisteswissenschaften. Also das war jetzt das Beispiel von Geschichte. Und dann allgemein, wer, weiß ich, Kunst, Musik, Literatur, ne, so was Abwegiges macht, der müsste auf jeden Fall dann noch eine Prüfung ablegen zu entweder die geistigen Werte der russischen Gesellschaft, aber nicht geistlichen, also religiös, genau. Und dann die Staatspolitik der Russischen Föderation im Hinblick auf Extremismus, also gegen Extremismus, was der russische Staat also da macht und vorgeht.
Ja, da ist das Ergebnis auch nicht schon vorgeschrieben quasi. Das ist eine ganz
schwierig.
Erörterung, die man da in der Prüfung wahrscheinlich durchführt.
Genau, und dann gibt es jetzt dazu noch passend, weil man muss ja sich darauf vorbereiten, sozusagen auf diese Themen, soll es jetzt ab der 5. Klasse optional, aber ab der 8. verpflichtend, gibt es sozusagen so eine neue Oberkategorie an Unterricht. Der heißt die Fundamente der Heimatland, der Sicherheit des Heimatlandes und der Verteidigung des Heimatlandes. So ungefähr so heißt das. Wie gesagt, ab der 5. kann man, ab der 8. muss man auf jeden Fall. Und da sind so ganz tolle Sachen dabei, wie man lernt die technischen Charakteristiken von einem Scharfschützengewehr zum Beispiel, von Granaten, wie sagt man, Granatenlauncher, Werfer. Sowas, genau, oder aber natürlich, ach so, verschiedene Handgranaten auch allgemein, auch das, wie gesagt, ab der 5. Klasse möglich. Und natürlich aber auch sozusagen allgemeines Militärtraining und warum es wichtig ist, dass man militärische Disziplin lernt und auf jemanden hört. So, das kann es jetzt also alles geben. Und dann ab der 9. Klasse geht es dann aber auch direkt so richtig los. Da wird dann auch so ein bisschen, also geschossen und so, mit einer AK-12, einer MP443, also ja. Und wer macht das? Das machen natürlich nicht die normalen Lehrer, die jetzt da meinetwegen Geschichte lernen müssen oder so. Nein, das machen ehemalige Soldaten, die in der Ukraine gedient haben, nach einem 36-stündigen Ausbildungskurs. Gehen die an die Schulen.
Das, ja. Okay. Ja.
Und dann, also um das Kraut noch fett zu machen, das wird nochmal unterfüttert mit einer theoretischen Sektion, die auch dazu gehört. Und da gibt es dann so lustige Stunden oder Stundenpläne, Stundenfächer, die heißen die traditionelle Familie. Oder Risiken und Bedrohungen zur geistlichen und moralischen Kultur in Russland. Da geht es vermutlich um den Westen. Die russische Welt, dann nochmal moralische Werte der russischen Bevölkerung, Einigkeit und Werte in den russischen Religionen, Helden der Armee und die Bürgerpflicht zur Gesellschaft. Auch da geht es um Militär.
Ja. Jetzt ist immer so ein bisschen die Frage, inwiefern diese autoritären Instrumente, die natürlich irgendwie an Staatsbürgerkunde, Marxismus, Leninismus und die militärische Erziehung von Kindern irgendwie, naja, das ist ja nicht der erste Versuch, inwiefern das sozusagen zu einer disziplinierten Gesellschaft führt oder eben gerade nicht, ne? Eine Frage, die wir wahrscheinlich heute im Rahmen dieser Sendung nicht mehr beantworten können.
Es gibt tatsächlich auch so von hinten durch die Brust gedachte Sachen, also wie zum Beispiel, es gibt jetzt, habe ich gelesen, es gibt neue Englisch-Lehrbücher, das wird gerade in der Region Twer ausprobiert. Da wird quasi, also die sind komplett auf Englisch, also ist schon so dann auch 10., 11., 12. Klasse, wo man ne, dann schon das Lehrbuch auch in der Sprache lesen muss, die man eigentlich lernen will. Und das Lehrbuch ist komplett auf das 19. Jahrhundert von Russland geeicht. Also man lernt komplett, welche Helden, welche Städte wurden wie gegründet und alles mit so dem Zuckerguss sozusagen der Zarenzeit darüber. Und es gibt da so ein, ich habe mich gefragt, was soll das? Also warum, also was bringt, also was ist der Vorteil, so Englisch zu lernen? Also wenn man es schon indoktrinieren will, kann man es ja auch direkt machen. Also warum dann so?
In jedem Fach.
Ja, in jedem Fach. Genau, aber in dem Fall gab es dann den interessanten Kommentar von einem Englischlehrer aus Moskau, Mandermann macht das, damit die Leute nicht Englisch lernen. So, also das ist einfach aktive Abschreckung, dass die Leute nicht mehr Englisch lernen, weil... Dass
sie keinen Bock haben quasi.
Genau, weil dass sie keinen Bock haben, weil natürlich die aktuelle, ja, die aktuelle Einstellung und Doktrin ist halt, man braucht kein westliches Englisch sozusagen, weil wir haben viele Verbündete um uns rum, wo halt Englisch überhaupt nichts bringt oder uns nicht weiterbringt. Russisch ist die starke Sprache. Und gleichzeitig, wenn die Leute schon Englisch reden, dann sollen sie aber auch in der Lage sein, von der glorreichen Zarenzeit, also der Entwicklung der Russischen Föderation und Sowjetrussland zu sprechen. Also okay.
Ja, okay, ja, keine Ahnung, wie ist das mit den historischen Bezugnahmen auf die Zarenzeit? Also man kann ja als autoritärer Führer sich tatsächlich so ein buntes Potpourri aus so einer Art Vorgeschichte, was bisher geschah, irgendwie basteln und sich aus allen Zeitaltern irgendwas das Beste rausnehmen oder es irgendwie so deuten, dass es passt. Ne? Also dann kann man natürlich positiv Bezug nehmen auf die Zarenzeit und auf die Sowjetzeit. Ne? Und pickt sich da so seine Dinge raus. Ja. Das. Vermutlich in dem Fall auch so.
Na, es gibt... ist das Tatarstan, das bin ich mir nicht sicher, so eine Teilrepublik, autonome, da wurde bis jetzt, gab es immer so eine Art Gedenken gegen, oder naja, schon gegen Ivan den Schrecklichen, der quasi damals als einer der ersten Zaren oder der erste Zar, keine Ahnung, quasi dieses Gebiet eingenommen hat für die russische, damals nicht Föderation, für das russische Reich, davor war das halt sinngemäß unabhängig, genau, und da gab es halt immer so ein Gedenken daran, dass, ne, wie das so war. Und seit 5 Jahren wird das jedes Jahr verboten, dieses Gedenken. So, das findet halt nicht mehr statt. Genau, das passt da halt auch ganz gut rein.
Ja,
so.
Weil es ja die Vorgeschichte ist. Die Einverleibung muss ja geschehen.
Genau. Und das hatte ich ja auch noch am Anfang gesagt, dazu passt dann wiederum auch ganz gut, also nicht inhaltlich, sondern wie es dann am Ende gemacht wird. Weißt du, was Quadrobbing ist? Ich wusste es nicht bis heute.
Ja, also mein erster Gedanke war irgendwas mit einem Quadrocopter machen, aber das ist es nicht. Das weiß ich inzwischen schon.
Ja, es scheint sich um eine Subkultur ähnliche Sportart zu handeln. Stichwort so ein bisschen sich als Furries zu verkleiden, wo meistens Jugendliche, meinetwegen mit Katzen, Fuchs oder irgendwas, Verkleidung, Gesichtern, auf allen Vieren sich fortbewegen und das konsequent, also quasi so alles Mögliche, was so eine Alltagssituation sein könnte, muss auf allen Vieren passieren und es ist halt irgendwie so eine Art Sport, Gymnastik whatever. Und da sind in Russland viele alarmiert, das ist klar. Letzte Woche irgendein Veteranenverband aus der Armee hat einen offenen Brief an die Duma geschrieben, dass das nicht sein kann, dass das ja, ne, das ist ja ungebührlich. Da, ich glaube, in dem offenen Brief wurde auch vermutet, dass da LGBT-Sachen drin eine Rolle spielen, sonst würde man das nie machen. Das ist natürlich gar, das geht nie. Und jetzt gibt es in den ersten Schulen Beratungsstunden zu dem Thema, Beratungs- und Aufklärungsstunden, warum man Quadrobbing nicht machen sollte. Denn es handelt sich dabei um schädliches Verhalten und eine gestörte Wahrnehmung der Realität. Und damit es keine bleibenden Schäden gibt, sollen die SchülerInnen das nicht mehr machen. Und nun ist halt die Frage, wer macht also diese Aufklärungsstunde? Und da ist der erste Eintrag erstmal vielleicht logisch, Psychologen. Das macht aus der Sicht, wie sie das erklären, ja Sinn. Dann wird es aber schon beim zweiten Eintrag, denkt man sich so, was? Ein Priester ist auch mit dabei. Und bei dem dritten weiß man dann so, gar nicht mehr richtig, was man sagen soll, Kosaken. Und was? Das ist im Prinzip ja auch eine Art Subkultur, weil Kosaken in dem Sinne gibt's ja nicht mehr. Das ist halt seit den 90ern ist das so eine Art Reenactment, wo die Leute sich eben wieder zusammenschließen. Und die haben tatsächlich auch ganz schön viel Macht im Staat. So, das ist so, mittlerweile sind es einfach so fiese Schlägertrupps, könnte man sagen, die für den Staat unterwegs sind und gerade bei, wenn es LGBT-Demos gab, früher so, sind die halt hin und haben halt Leute zusammengeschlagen und so und haben sich wieder verpisst. Also, ja.
Das genau, und die sitzen. Hat jetzt mit dem aus dem Ostblock noch bekannten Don-Kosaken-Chor nicht mehr viel zu tun.
Nee, ich weiß auch wenig darüber, dass das waren halt, glaube ich, das waren Sklaven aus Russland, der Ukraine etc., die geflohen sind und noch weiter östlich quasi sich zusammengetan haben und dort dann sich Pferde besorgt haben und so eine Art eigene Gesellschaft versucht haben klar zu machen, bis halt das Russische Reich sich immer weiter ausgedingst hat und dann mittlerweile sind die absolut staatshörig, kann man sagen. Ja. Ja, da sitzt er halt mit Kosaken, Priestern und Psychologen im Unterricht und erfährst.
Erzählen, dass du keine Gymnastik in Verkleidung machen sollst,
ja,
weil es ungehörig ist.
Achso, na, und die ganze Staffage soll natürlich verboten werden. Also das soll nicht mehr kaufbar sein in Russland. Also sagen wir mal ein Katzen, aufgeklebter Katzenschnauzbart, Faschingskostüm und sowas.
Na, ist klar.
Mhm. No? Ja, mehr habe ich dann, glaube ich, nicht mehr.
Das was der Gesellschaft nicht so alles schadet.
No?
Na, da lohnt sich immer ein Blick nach Russland.
Ja,
ja, danke für diesen Ausflug. Es ist ja auch gleich 21 Uhr. Insofern just in time. Ihr hört das linksdrehende Radio. Wir liegen in den letzten Sekunden.
Sekunden.
Verabschieden uns für sicherlich 4 Wochen. Weil, tja, nicht zur geplanten nächsten Sendung dann wiederum wir nicht da sein werden. Genau, deswegen sagt man hier schon mal bis in 4 Wochen, dann zur 509. Sendung und dann ist ja auch schon der 25. Oktober. Ne?
Aha.
Hätte ich gesagt. Ach nee.
Hä?
Plus 28. Dann ist 2 Wochen nach dem 25. Oktober. Was? Entschuldigung. Es ist spät.
Sicher, ja, ja, es ist
sicherlich.
Ja, gleich, okay. Gleich 9.
Wir übergeben an die Dub Night Radio Show, die nachfolgende Sendung, weisen noch auf die Dämmeringstraße 74 hin, da ist heute nämlich Dub.
Und ist das von dort gesendet?
Ich glaube, da gibt es keine direkten Überschneidungen.
Ach so.
Ja, höchstens personelle. genau. Wünschen einen guten Abend und verbleiben bei Radio Blau, euer linksdrehendes Radio.
Das ist korrekt. Man hätte jetzt Musik spielen können.
Ach so, ich dachte, das passiert quasi automatisch.
Nee, ich dachte auch, aber ich hatte mich
vergriffen.
Ich hatte mich vergriffen, ja. Aha. Jetzt bin ich es auch nicht wieder und das ist ja schade.
Naja. Wir können auch noch die letzte Minute. Ach so, bitte. Tschüss.
Ja.
Der gute Mensch. Der gute Mensch.
Es weihnachtet heute.
Die.